ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Alle Grundstücksbesitzer mussten bis Januar 2023 ihre Grundsteuerwerterklärung abgeben, auch in Brandenburg. Die Finanzämter berechnen nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Grundsteuer neu. Doch noch immer wissen die meisten Eigentümer gar nicht, welche Abgabe im Januar dann auf sie zukommt, berichtet Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Etwa 900.000 private Haus- und Wohnungseigentümer sowie Vermieter vertritt der Verband Haus und Grund in Brandenburg. Und viele von ihnen wüssten noch immer nicht, wie hoch die Grundsteuer ist, die sie ab dem kommenden Jahr zahlen müssten, kritisiert Haus und Grund Landeschef Lars Eichert.
Für den Bürger ist das äußerst unangenehm. Er weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Er hat große Befürchtung.
Vor allem davor, dass die Grundsteuer doch deutlich höher ausfallen könnte als bisher.
Also ich habe da relativ große Zweifel, weil die Kommunen Geldnot haben. Die Kassen sind nicht gerade voll. Die Aufgaben sind sehr groß. Und dann ist die Versuchung, den Hebesatz nicht so weit zu senken, dass es aufkommensneutral ist, relativ groß. Man möchte am Ende ja vielleicht doch mehr Geld haben, um seine Aufgaben bewältigen zu können.
Doch die Vorgabe sei eben nicht, durch die Neuberechnung der Grundsteuer neue Einnahmen zu generieren, betont Brandenburgs noch Finanzministerin Katrin Lange von der SPD. Aufkommensneutralität, also plus minus null, sei der Maßstab.
Deshalb kann es schon sein, dass einer in einer Kommune mehr bezahlen muss, ein anderer weniger. Die Aufkommensneutralität bezieht sich ja auf das Gesamtaufkommen der Kommune. Also die Kommune soll am Ende nicht mehr einnehmen als bisher nach dem alten Modell.
Bleibt die Frage, warum die neuen Hebesätze in vielen Kommunen weiter auf sich warten lassen? Oliver Herrmann, Bürgermeister von Wittenberge und Präsident des Brandenburger Städte- und Gemeindebundes, verweist auf die Finanzämter.
Ja, wir haben es ja hier mit einer grundsätzlichen Veränderung zu tun. Und wir könnten natürlich die uns vorliegenden Daten schon dazu benutzen, einen Hebesatz zu berechnen. Aber es ist immer gegenüber der Bevölkerung kommuniziert worden, auch uns gegenüber, dass wir auch noch im Laufe dieses Jahres einen vom Finanzamt empfohlenen Hebesatz gemeindescharf bekommen. Und das möglicherweise dann auch zur Abweichung kommen, dass wir gerne diesen Hebesatzempfehlung abwarten wollen, um die dann auch zu nutzen für unsere Festlegung des Hebesatzes.
Doch das sei nicht nötig, heißt es aus dem Brandenburger Finanzministerium. Schließlich seien 87% der Grundstücksdaten bereits erfasst und bearbeitet worden. Unabhängig davon, an wem es liegt. Viele Grundstücksbesitzer müssen auf ihren neuen Grundsteuerbescheid wohl noch bis weit ins Jahr 2025 warten.
Aus Potsdam, Amelie Ernst. Nach Berlin. Ordentlich rausgeputzt hatte sich die Straße des 17. Juni zur Fußball-Europameisterschaft. Und zwar mit fein säuberlich verlegtem Kunstrasen für 1,2 Millionen Euro. Nachhaltig sei das, sagte Sportsenatorin Iris Spranger damals, denn die 24.000 Quadratmeter Rasen würden nahezu vollständig wiederverwertet. Aber ganz so einfach ist der Umzug von der Fanzone auf die Bolzplätze der Stadt wohl doch nicht, so RBB24-Reporterin Helena Dehler.
Also man geht wie auf einem riesengroßen Schwamm, der vollgesogen ist mit Wasser, weil heute haben wir Regen.
Gerd Thomas, der Vorsitzende des FC Internationale, stapft über den nassen Kunstrasenplatz.
Das ist das angenehmere Gefühl, wenn man Sport treibt. Das schlimmere Gefühl ist, wenn der Platz trocken ist, dann geht man fast wie auf Beton.
Der Kunstrasen ist alt. Die Verletzungsgefahr für die Sportlerinnen und Sportler groß.
Ich habe wirklich brutale Verletzungen gesehen, weil die Kunstrasenplätze, die meistens in Berlin verbaut werden, einfach auch mindere Qualität haben.
Deswegen haben sich Gerd Thomas, der Vorsitzende des FC Internationale, und das Sportamt des Bezirks auch um den EM-Rasen beworben. Sie seien sogar sehr früh gewesen.
Der Rasen am Brandenburger Tor hatte eine wirklich ordentliche Qualität, muss ich sagen. Das wäre ein Platz gewesen, den man auf jeden Fall für 10, 12 Jahre hätte nutzen können.
Aber die Wünsche vom FC Internationale wurden nicht berücksichtigt, sagt das Sportamt des Bezirks. Nachgefragt bei der Senatsverwaltung für Inneres bedeutet das kein Losglück für den FC Internationale, sagt Niklas Bruns.
Wir hatten insgesamt 300 Anfragen und aus diesen 60 Projekten, die dann ausgewählt wurden, gab es eine Verlosung. Das ist die fairste Art der Verteilung.
Dass nur die Hälfte des Rasens wiederverwendet werden wird, dem widerspricht Niklas Bruns. Man müsse noch schauen, wie viel Quadratmeter direkt auf die Bolzplätze und Sportanlagen können, denn der Rasen hat bekanntlich gelitten.
Wir sind noch im Prozess, das Maximale für die Verteilung an Bolzplätzen in Berlin herauszuholen. Der Rest wird weiterverwendet und wird upgecycelt, wird recycelt, weil er einfach nicht den Qualitäten des Kinder- und Jugendsports dann auch gerecht werden können.
Gerd Thomas vom FC Internationale macht sich wenig Hoffnung, dass er noch was von dem EM-Rasen abkriegt. Für ihn und den Breitensport wäre es ein großer Gewinn gewesen, sagt er.
Wenn die Bedingungen immer schlechter werden und wir wirklich auf Böden spielen müssen, die an anderen Stellen teilweise schon gesperrt werden, dann macht das den Ehrenamtlichen irgendwann auch keinen Spaß mehr. Und dann hören die im Zweifel auf. Und dann kriegen wir noch mehr Probleme mit den Jugendlichen. Das ist einfach eine völlig kurzsichtige Politik.
Gerd Thomas vom Verein FC Internationale, es berichtete Helena Dehler. Bundesweit ist die finanzielle Lage vieler Krankenhäuser schwierig. In den vergangenen Monaten gab es einige Insolvenzen. In Berlin hat jetzt das Krankenhaus Waldfriede in Zehlendorf ein Schutzschirmverfahren eingeleitet, um das Haus finanziell zu sanieren. Was das für Patienten und Beschäftigte bedeutet, erläutert Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Vor dem Waldfriede-Krankenhaus herrscht Betrieb wie immer. Von den finanziellen Nöten der Klinik und dem Schutzschirmverfahren haben manche Patienten und Besucherinnen schon gehört, andere noch nicht. Er sei nicht beunruhigt, sagt ein Mann. Anders ist es bei einer Frau, die gerade ihre Mutter eingeliefert hat.
Man macht sich schon Gedanken darüber. Also man geht halt sowieso nicht gerne ins Krankenhaus, aber wenn man so viele Dinge hört, dann macht man sich doch schon mehr Sorgen.
Sorgen sind unnötig, versichert Bernd Quos, der Vorstand des Krankenhauses.
Die Patienten werden nach wie vor bei uns bestmöglich behandelt, auf hohem Niveau, wie es jeder Patient hier in Waldfriede gewohnt ist. Auch die niedergelassenen Ärzte, die Zuweiser brauchen sich keine Sorgen machen. Und ebenso die Mitarbeiter. Es wird auch kein Mitarbeiter entlassen.
Quos betont, Waldfriede sei aktuell nicht insolvent, aber die Zahlungsunfähigkeit drohe. Das Schutzschirmverfahren soll für Liquidität sorgen.
Für 3 Monate bekommen wir die Gehälter von der Bundesagentur für Arbeit. Wir werden natürlich auch den ein oder anderen Versorgungsvertrag kündigen, was ja möglich ist innerhalb von 3 Monaten, um beispielsweise bessere Preise auszuhandeln.
Parallel dazu soll das Krankenhaus umstrukturiert und zukunftsfest gemacht werden. Für Berlins Gesundheitssenatorin Ina Ciborra zeigt der Fall, dass die geplante Krankenhausreform ihres Bundeskollegen Karl Lauterbach nun endlich kommen müsse. Ciborra hofft auf Zugeständnisse des Bundes, damit die Reform die Zustimmung der Länder bekommt. Zieht sich das Ganze noch, fürchtet sie, dass weitere Krankenhäuser in finanzielle Schieflage geraten. Berlin sei verpflichtet, mehr zu investieren, betont Marc Schreiner, der Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft.
Über viele Jahre wurde den Krankenhäusern viel zu wenig Investitionen gegeben und damit die wirtschaftliche Lage weiter erschwert. Das muss beendet werden.
Die Forderung von Gisela Neuenhöfer von der Gewerkschaft Verdi geht über Investitionen hinaus.
Wir brauchen dringend ein Nothilfeprogramm für Krankenhäuser, die in der derzeitigen Finanzierungssituation am Rand der Zahlungsunfähigkeit sind.
Notfallhilfen sind seitens des Landes Berlin aktuell nicht vorgesehen, teilt die Gesundheitsverwaltung dem RBB mit. Waldfriede-Vorstand Bernd Quos hatte damit auch nicht gerechnet.
Generell ist jede finanzielle Nothilfe, die die Krankenhäuser bekommen, gut und wichtig. Die Frage ist für mich nur, wo soll der Senat das Geld hernehmen?
Quos setzt darauf, dass das Schutzschirmverfahren gepaart mit Umstrukturierungen ausreicht, um das Waldfriede-Krankenhaus wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bekommen. Spätestens im Frühjahr 2025, sagt er, solle die Klinik in eine neue Zukunft gehen.
Über die finanzielle Lage des Krankenhauses Waldfriede in Zehlendorf informierte Sabine Müller.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Mehr als 20 Jahre lang hat Martin Schulz aus Pankow im Job versteckt, dass er unter Depressionen leidet. Denn psychisch krank am Arbeitsplatz, das ist immer noch ein Tabu. Dass sich das ändert, darauf zielt die diesjährige Woche der seelischen Gesundheit ab, die heute beginnt. Hand in Hand für seelische Gesundheit am Arbeitsplatz ist das Motto dieses Jahr. Martin Schulz war für die Deutsche Bahn als Ausbilder in Rostock, Leipzig und Berlin unterwegs. Er hatte ein volles Berufsleben bis 2014.
Ich war in einer so schweren Krise, dass ich auch eben nicht mehr arbeiten konnte, mich krank melden musste, bei meinem Arzt war und mit Medikamenten sogar in dieser Zeit versucht habe, wieder auf die Beine zu kommen. Aber es hat nicht funktioniert. Ein Arbeitsversuch im Sommer 2014 ist gescheitert. Schweißausbrüche, eine Art von Panikattacke und es ging nicht mehr.
Nach der psychischen Erkrankung funktionierte bei ihm das betriebliche Eingliederungsmanagement nicht. Mit Mitte 40 verlor Martin Schulz seinen Dozentenjob bei der Deutschen Bahn. Eine Riesenzäsur.
Also für mich war die Arbeit immer so das Entscheidende, weil ich keine Familie hatte. Und die hat auch gepasst, denn ich war gerne Trainer und Ausbilder, Dozent. Aber als das nicht mehr ging, bin ich halt in das größtmögliche Loch gefallen, weil einfach kein Sinn mehr für mich darin bestand, morgens aufzustehen und was zu tun. Ich wusste es nicht. Ich hatte keine Idee von der Zukunft.
Mit seinem Hund, mit viel Sport, Psychotherapie und Selbsthilfegruppe hat sich Martin Schulz zurück ins Leben gekämpft. Aus seinen Krisenerfahrungen hat er einen Beruf gemacht. Seit 3 Jahren arbeitet er im Jobcenter Lichtenberg in einem Team mit Arbeitsvermittlern, Psychologinnen und Sozialarbeitern. Martin ist hier als Berlins erster und einziger Peer-Berater eingestellt, um speziell psychisch erkrankte Langzeitarbeitslose zu beraten. Hier offen mit seiner Geschichte umzugehen, tut ihm gut.
Ich selber fühle mich eben sicher, weil ich jetzt nicht mehr etwas verstecken muss, was irgendwann in Erscheinung treten und auftauchen kann, nämlich eine Krise. Und das Interessante ist, ich habe keine Krisen jetzt in den letzten 2,5 Jahren hier beispielsweise erlebt, sondern ich komme mit jeder kleinen Krise gut zurecht, kann sie gut bewältigen.
Etwa 100 Langzeitarbeitslose hat er bereits begleitet. Menschen wie Maria Glasauer. Wegen sozialer Angst konnte sie ihren Beruf im Gesundheitswesen nicht mehr ausüben und bekam vorübergehend Erwerbsunfähigkeitsrente. Die Geschichte von Martin Schulz ist für sie Motivation, denn die 37-Jährige will nicht mehr arbeitslos sein.
Das hat eine Riesenlücke hinterlassen, also auch Kollegen zu treffen, sich zu unterhalten, Witze zu machen, Spaß zu haben, das fiel einfach alles weg und hat sehr gefehlt.
Wie wichtig eine erfüllende Arbeit für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist, das erfährt der 55-Jährige nicht nur von seinen Klienten, er hat es selbst erlebt. Seitdem er im Jobcenter tätig ist, hat er keine Fehltage mehr wegen Depressionen.
Ich bin zufrieden, dass ich hier sagen kann, jeder weiß über meine Situation Bescheid. Selbst wenn etwas passiert, wenn ich mal in eine Krise gerate, dann ist das so. Jeder wusste ja, das gibt es. Das kann jedem passieren, mir natürlich auch wieder.
Psychisch krank im Job, das soll kein Kündigungsgrund mehr sein. Dafür setzt sich Martin Schulz auch ehrenamtlich ein und macht in diesem Jahr wieder mit bei der Aktionswoche der seelischen Gesundheit.
Mit einer Behinderung im Restaurant arbeiten oder in einer Werkstatt. Menschen, die mit einer Beeinträchtigung leben, kommen nur selten im ersten Arbeitsmarkt unter, arbeiten oft in Behindertenwerkstätten. Die Aktion Schichtwechsel versucht seit Jahren, Vorbehalte abzubauen. Wie das heute bei der AWO Südbrandenburg in Lübbenau funktionierte, das schildert rbb24-Reporterin Anja Kabisch.
Wäscherei statt Büro. Nicole Heinze arbeitet sonst im Jobcenter. Heute macht sie ein Praktikum in der AWO Behindertenwerkstatt in Lübbenau. 180 Werkstattplätze gibt es hier. In Reinigung, Garten- und Landschaftspflege, in der Holzwerkstatt und eben der Wäscherei. Hier steht Nicole Heinze gerade an der Mangel, zieht mit Kerstin einen Bettbezug durch.
Man muss sehr aufpassen, was man hier tut, aber mit der Kerstin geht das richtig gut.
Die Arbeitsberaterin ist zuständig für Menschen mit Behinderungen. Doch sie spürt nach wie vor Vorbehalte und hofft, dass die Aktion helfen kann, das zu ändern.
Heutzutage sind wir in einer Leistungsgesellschaft. Alles ist nur noch schneller, weiter, höher. Und diesen Menschen muss einfach eine Chance gegeben werden.
Auch Maurice Cremin macht beim Schichtwechsel mit. Er arbeitet seit 4 Jahren in der Behindertenwerkstatt im Spreewald. 7 Stunden am Tag für rund 200 Euro im Monat.
Ich will erstmal ein Praktikum machen in Finsterwald im Pflegeheim. Ziel ist eigentlich, das normale Arbeitsleben zu wechseln.
Doch der Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt gelingt nur wenigen Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten. Bundesweit liegt die Quote bei unter 1%. In den Spreewald-Werkstätten konnten in den vergangenen Jahren gerade einmal 4 Mitarbeitenden einen sozialversicherungspflichtigen Job vermittelt werden, sagt Sven Born, Einrichtungsleiter der AWO Spreewald-Werkstätten. Er hofft, dass nach dem diesjährigen Schichtwechsel wenigstens mehrere Praktika angeboten werden.
Ein Tag ist nur eine Momentaufnahme. 4 Wochen oder auch vielleicht auch nur eine Woche ist ein längerer Zeitraum und beide Seiten können sich davon überzeugen, ja, das ist der richtige Weg zum ersten Arbeitsmarkt.
Sven Born von den AWO Spreewaldwerkstätten in Lübbenau über die Aktion Schichtwechsel berichtete Anja Kabisch. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie fanden es gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und Der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.